Verqueres Denken, gefährliche Weltbilder in alternativen Milieus. Ich habe es vor der Musik schon gesagt, so heißt das neue Buch von Andreas Speit und den habe ich jetzt am Telefon. Hallo.
Ja, einen schönen guten Tag.
Kritik an der Corona-Politik gab und gibt es ja von vielen Seiten. Das ist erstmal nicht sehr überraschend, aber dass es so unterschiedliche Menschen auf die Demos treibt, also von Klima, von Friedensaktivistinnen über Menschen aus der alternativen Medizin und Esoterik bis hin auch zu Hooligans und Neonazis, dass die da gemeinsam auf die Straße gehen, das überrascht schon. Zumindest hat es mich überrascht und irritiert, aber sie nicht. Also zumindest konnte ich es so in der Buchbeschreibung lesen, dass dieses Miteinander nicht zufällig ist. Wieso ist das denn nicht zufällig oder was haben die miteinander zu tun?
Ja, diese Überraschung kann ich völlig nachvollziehen, aber sie ist natürlich auch Ausdruck dessen, dass wir uns doch viel zu wenig mit rechter Ideologie und rechten Traditionen auseinandersetzen. Denn wenn wir uns das genau anschauen, können wir eigentlich sagen, wir erleben das, was wir bei der ersten Lebensreformbewegung im 19. Jahrhundert auch schon erlebt haben, dass Menschen aus berechtigten Sorgen, aus Ängsten auf die Straße gegangen sind, damals auch schon protestiert haben gegen Urbanisierung, Industrialisierung und eine überbordene Rationalisierung, wo sozusagen nur noch die Logik, aber gar nicht mehr das Gefühl eine große Rolle gespielt hat. Und schon damals gab es auch ganz viele Bewegungen hin zu alternativer Medizin, alternativen Lebensformen. Und gleichzeitig fanden dort aber rechte Implikationen statt. Mhm. Das heißt, dass bestimmte autoritäre Denkmuster mitgetragen worden sind, dass bestimmte Geschlechterrollen zugeschrieben worden sind, dass eine rigide Sexualpolitik forciert worden ist, dass beispielsweise aber auch schulische Medizin da auch schon abgelehnt worden ist. Und darum hat es mich nicht überrascht, dass Menschen, wo man eigentlich denkt vom Habitus, wirken doch eher so links alternativ und die stören sich auf einmal gar nicht an denen, die eindeutig rechtsextrem sind. Mhm. Das hat eine lange Tradition und ich befürchte, das liegt wirklich in dieser Wahrnehmung der modernen Welt als eine Bedrohung, wo man als einzelner Mensch entfremdet ist, nicht weiß, wo er seinen Platz mehr hat. Und dann gibt es eben eine globalere Bedrohung und das merkt man eben, dass das aktuell auch gerade wieder zum Tragen gekommen ist.
Es ist ja immer auch ein Grenzfluss oder das Spektrum ist einfach sehr, sehr breit. Aber wenn wir sehen, dass auf Demonstrationen richtig stramme Nazis mitlaufen und dann aber viele, viele, viele andere normale Menschen, möchte ich jetzt nicht sagen, aber die radikalen Werte definitiv nicht teilen würden und die es aber offensichtlich auch nicht stört, dann wundert mich das schon. Ich habe dann so gedacht, ist das Bedürfnis nach Protest so groß, dass sie quasi in Kauf nehmen, mit diesen Nazis zu laufen?
Ja, das ist ein Aspekt. Ein weiterer Aspekt ist aber eben auch, dass in diesem Spektrum eigentlich auch immer wieder betont wird, also dieses Links und Rechts, das ist doch gar nicht mehr so obsolet. Wir haben ganz, ganz große Sorgen, Ängste, die Demokratie wird abgebaut, unsere Freiheitsrechte werden eingeschränkt. Da müssen wir doch jetzt zusammen auf die Straße gehen. Mhm. Und da wird dann ausgeblendet, dass man damit natürlich rechte Ressentiments und im schlimmsten Fall auch rechte Personen mit in diesem Diskurs etabliert, als akzeptablen Diskursteilnehmer, als akzeptierenden Protestierenden. Und das muss man diesem Milieu auch leider in Gänze vorhalten. Nein, sie sind nicht alle rechtsextrem, das schreibe ich auch überhaupt nicht. Aber sie stören sich nicht an den Rechtsextremen und damit etablieren sie Rechtsextremismus in der Mitte der Gesellschaft. Denn wir reden von Menschen, die nicht am Rande der Gesellschaft stehen. Man sieht das auch schon an der Kleidung, man sieht das im Habitus, man sieht das auch in den Studien. Wir reden hier von einer gut gebildeten Mittelschicht, die eine politische Kritik äußert und da nach rechts wegrutscht.
Ich habe mir als nächste Frage aufgeschrieben, wieso es gerade jetzt so zu diesem Schulterschluss, zu diesem Zusammenschluss kommt. Aber eigentlich haben Sie es schon gesagt, so eine Pandemie bringt wahrscheinlich Urängste und das Urvertrauen ins Wanken, was vielleicht noch bei den Menschen da war. Oder würden Sie dann, sehen Sie dann noch was anderes als Erklärung, warum gerade jetzt so die Pandemie das so zum auf die Straße gehen bringt?
Ich befürchte, es hat sich etwas zugespitzt. Bewusst rede ich von einer dritten Lebensreformbewegung. Die erste habe ich schon angedeutet. Mhm. Und wir erleben jetzt aktuell das ja auch. Wir sehen, dass so wie wir leben, wie die Wirtschaft funktioniert, wie der Kapitalismus nicht funktioniert, dass es die Umwelt zerstört, das Klima gefährdet und. Es sind globale, große Krisen. Und manches Mal habe ich den Eindruck, wir drücken das so in unserem Kopf ein wenig weg. Aber viele Menschen sind wirklich deswegen in Sorge. Und dann kommt die Pandemie dazu. Und dann erlebt man einen Rückgriff sozusagen, einen Rückgriff auf eine Sehnsucht nach einer Gesellschaft, in der man unentfremdet miteinander zusammen sein kann, in der man unentfremdet mit der Natur sein könnte, in der man eine Harmonie findet sozusagen im Einklang mit allen. Und diese Gedankengebilde haben leider in der philosophischen oder esoterischen Ideengeschichte immer Positionen gehabt, die nach rechts offen sind. Nämlich dort, wo der Irrationalismus dominierend ist. Und da merkt man dann eben auch, dass diese Menschen wirklich an einzelnen Punkten berechtigte Ängste und Sorgen haben. Das möchte ich da nochmal betonen. Aber dann in ihren Sorgen und Ängsten wirklich sich ja nach rechts wenden, antiemanzipatorische, antimoderne Konzepte für sich verinnerlichen und damit darauf auch auf die Straße gehen.
Hm. Ist das am Ende das, was Robert Habeck zumindest in meinem medialen Konsum der letzten Tage immer wieder angesprochen hat, die Veränderungswilligkeit oder Zustimmung von Menschen, die sich in Ost und West unterscheidet, weil im Osten eben sich schon so viel verändert hat, dass die Menschen hier nicht nochmal viel Wandel aushalten können und sich eher irgendwie zurücksehnen zu alten Werten? Ist das das, was Sie hier beschreiben, auch das, was Robert Habeck beschreibt?
Er hat es jetzt vor allem natürlich in dem politischen Kontext der Wahl natürlich formuliert. Das kann ich völlig nachvollziehen, aber gleichzeitig würde ich auch einwerfen, wir erleben eben auch, und darüber wird dann weniger geredet, das haben aber die Wahlanalysen jetzt gerade aktuell gezeigt, dass ja gerade die Jüngeren aktuell eben die AfD beispielsweise gewählt haben. Und da muss man dann schon fragen, warum? Und da scheint offensichtlich die Verwerfungen nach der Wiedervereinigung eine ganz große Rolle zu spielen, inwieweit dort in den Familien Zusammenbrüche von Biografien, des Berufslebens nicht kompensiert werden konnte. Und gleichzeitig damit einhergehend dann eben auch man feststellen kann, dass offensichtlich hier dann eben auch gerade jüngere Menschen das Modell West-BRD, denn letztlich ist es erstmal so übergestülpt worden, mit aller Vorsicht formuliert, für sie nicht akzeptabel ist. Wenn wir aber das erweitern und auf das Spektrum der Protestierenden gegen die Pandemie-Maßnahmen anschauen, dann müssen wir ganz deutlich sagen, nein, das ist auch ein ganz, ganz großes westdeutsches Phänomen. Und ich glaube, was sie aber alle gemein haben, ist diese antimoderne Sehnsucht nach einer vormodernen Gesellschaft, wo man ja eher sagen muss, Gemeinschaft, die vermeintlich natürlich gewachsen ist, wo alle miteinander sozusagen im Einklang sind, in kleineren Einheiten zusammenleben und sozusagen die äußeren Bedrohungen, die durch Globalisierung oder Digitalisierung der Arbeitswelt beispielsweise und dem Klimawandel kommen, man sich so abschotten kann. Man sucht sich was Heimliches, wo man eng beieinander ist. Das kann ich alles völlig nachvollziehen. Das Problem ist aber nur, wenn dort dann eben bestimmte Ressentiments bis antisemitische Verschwörungsnarrative dann aufblühen. Da wird es dann kompliziert.
Wenn es so ein Bedürfnis nach Gemeinsamkeit, auch nach Solidarität vielleicht irgendwie sowas ist, dann frage ich mich aber tatsächlich, warum so eine Bewegung wie Zero Covid vor einigen Wochen, Monaten überhaupt nicht gut greifen konnte. Ich erinnere mich an eine Kundgebung hier in Erfurt, wo irgendwie nur 10 Menschen waren und aber ja dieses Ansinnen schon war, zum einen natürlich Corona-Politik ganz anders zu machen, einen richtigen Lockdown zu machen, aber auch mit diesem Denken, Menschen zusammen, solidarisch, gemeinsam das schaffen zu lassen. Das könnte mir ja auch so ein Sicherheitsversprechen geben. Aber warum zieht das oder auch linke Kritik an der Corona-Politik in dem Fall, warum zieht das nicht so gut wie die rechte Variante?
Bei der Bewertung wäre ich etwas vorsichtig. Ich habe das Gefühl, man hat natürlich diesen Eindruck, aber das kommt natürlich auch daher, dass jene, die nach rechts drehen, unglaublich präsent auf der Straße sind und unglaublich laut sind. Ob sie so die gesellschaftliche Mehrheit dann stellen, würde ich ein Fragezeichen hintersetzen. Leo Löwenthal, ein Mitbegründer der kritischen Theorie, hat schon vor fast 50, 60 Jahren höflich darauf hingewiesen unter dem Schlagwort falsche Propheten, dass gerade jene, die jetzt auch diese Bewegung tragen, dass die eigentlich nicht zur Lösung beitragen, sondern eher die Ängste und Sorgen befeuern. Und in dem Sinne dann aber auch immer schnellere, einfache Antworten liefern. Und das scheint für viele dann wirklich auch eine Antwort zu sein. Sie können sich dann die Welt wieder erklären. Sie wissen, wie was funktioniert. Sie haben verstanden, dass im Hintergrund irgendwelche Mächte uns jetzt zwangsimpfen wollen. Und dieses Gefühl, man kann sich wieder die Welt erklären, ist ein ganz zentrales Element. Das gibt individuellen Halt und bei einigen führt es ja auch dazu, dass sie dann missionarisch unterwegs sind, anderen auch aufklären wollen. Das ist eigentlich eine Verarbeitungsstrategie, um eben in dieser Krise irgendwie sie einordnen zu können, sie verstehen zu können und für sich selbst sozusagen eine Antwort geben zu können, warum das jetzt alles passiert. Man kann es auch ganz böse sagen, mir fällt da ein Slogan von Jochen Diestelmeier, dem Sänger von Blumenfeld, ein. Vieles ist Zufall, alle wollen Schicksal. Und das ist so ein bisschen, wo ich den Eindruck habe, man sucht danach eine große, große Bedeutung und man merkt eigentlich nicht, obwohl ich finde, das hat die Pandemie nochmal deutlich gemacht, wie eng und tief wir eigentlich mit der Natur verbunden sind und gleichzeitig wie gefährlich die Natur für uns sein kann. Die Sehnsucht der Menschen im Einklang mit der Natur zu leben, kann man eigentlich nur ganz böse beantworten. Im Einklang mit der Natur stirbt der Mensch. Und das ist, glaube ich, ein Phänomen, wo wir vielleicht auch wieder neu über unser Verständnis zwischen Mensch und Natur auch diskutieren müssen. Aber solche reflektiven Diskussionen erlebt man dann eben dort nicht. Dort gibt es vereinfachte Antworten, viele große Versprechen. Ich war jetzt beispielsweise gerade am Sonntag bei der Wahlparty von der Partei Die Basis, die zur Landtagswahl in Sachsen-Anhalt angetreten ist. Sie haben eine krachende Niederlage erfahren, aber die waren alle glücklich. Und so froh, weil sie zusammen waren. Sie haben gesungen, sie haben getanzt. Wir wollen leben, wir wollen feiern. Und gleichzeitig wird dann so viel von Herzensliebe, Energie und Strömungen gesprochen, wo man eben auch merkt, da ist auch unglaublich viel esoterisches Denken dabei. Und natürlich auch eine unglaublich breite Wissenschaftsfeindlichkeit. Aber all das gibt offensichtlich vielen Menschen in diesem Milieu Halt. Und es geht ja so weit, dass ja auch mittlerweile befürchtet wird, dass es nicht nur Halt gibt, sondern sie auch ermutigt werden, Straftaten zu verüben, wie wir es ja auch schon bei einigen Demonstrationen erlebt haben. Oder ein Häkchen im Kleinen. Bei der Wahlparty gab es natürlich keine Masken und es gab natürlich auch keine Abstandsregeln.
Sie sprechen es schon an, es wird quasi auch der Staat, die Regierung in ihrer Legitimität vielleicht in Frage gestellt. Inwieweit würden Sie denn sagen, dass das Demokratieverständnis bei diesen Menschen, aber auch in Deutschland allgemein tatsächlich gefestigt ist oder vielleicht auch nicht gefestigt ist?
Ja, überspitzt kann man wirklich sagen, dass es eben auch eine Gemeinsamkeit, die sie mit dem rechtsextremen Milieu bisschen zum Reichsbürgerinnenmilieu gemein haben. Sie stellen die Legitimität dieses Staates komplett in Frage. Mhm. Sie haben eine hohe Verachtung gegenüber dem Parlamentarismus und seinen Vertreterinnen. Und das ist wirklich dann ein Ideologie-Element, wo man sagen muss, da ist es dann auch kein Wunder, dass sie dann mit Rechtsextremisten und Reichsbürgerinnen auf der Straße gemeinsam sind. Weil das haben sie dann auch inhaltlich gemein. Natürlich viele, viele Punkte nicht. Das wird nicht der Nationalsozialismus zum Beispiel verherrlicht, um mal einen radikalsten Punkt zu benennen. Stattdessen sehen sie sich ja eher in der Pflicht des Widerstandes. Und dann merkt man eben auch, dass dort Menschen auf die Straße gehen, die eigentlich sehr reflektiert sind, die ein kritisches Staatsverständnis haben, aber an der Stelle wirklich über das kritische Staatsverständnis hinaus, sage ich mal, sich positionieren, ihn wirklich nur noch als Feind wahrnehmen. Sie sehen quasi sich in der Form berufen, gegen diesen Staat vorzugehen, weil der Staat sie angreift, unter anderem durch Impfen. Oder eben durch die Regelungen der Kontaktnähe von Kindern in Schulen beispielsweise oder Maskenpflicht. Und darum versuchte ich auch in dem Buch herauszuarbeiten, all die Sorgen und Ängste sind völlig berechtigt, aber die Frage ist eben, wie werden die dann verarbeitet, wie wird das aufgegriffen? Und dann merkt man eben leider, dass es dort eine enorme Radikalisierung binnen eines Jahres innerhalb dieses Milieus gegeben hat. Ich war selbst darüber dann doch auch überrascht, wie schnell diese Radikalisierung vonstatten ging. Und auch, dass sie überhaupt gar keine Probleme haben, ganz offen mit Personen und Strukturen, die unter anderem vom Bundesamt für Verfassungsschutz als Verdachtsmoment Rechtsextremismus schon verhandelt werden, mit denen eng zusammenzuarbeiten. Also ganz konkret fand ich es wirklich, dann doch wirklich überraschend zu sehen, dass die Kompakt, die der Chefredakteur Jürgen Elsässer verantwortet, vom Verfassungsschutz eben beobachtet wird, dass die dort Sondernummern regelmäßig in ihren Magazinen die Personen aus diesen Netzwerken präsentieren konnten und es jetzt offensichtlich eine enge Zusammenarbeit gegeben hat.
Und die Radikalisierung hat sich zumindest in meiner Wahrnehmung auch dahingehend bemerkbar gemacht, wenn es um die Abwertung von journalistischer Arbeit geht oder auch direkt Angriffe auf JournalistInnen. Wie haben Sie das denn wahrgenommen, beziehungsweise auch Sie selbst persönlich als Journalist, hat das Ihre Arbeit beeinflusst oder gehen Sie jetzt anders an Dinge ran? Ich weiß nicht, ob Sie auch tatsächlich auf Demonstrationen gehen, um zu berichten, aber wie würden Sie das einschätzen?
Ja, tatsächlich hat es in den letzten Monaten dort natürlich eine enorme auch Anfeindung der Medien gegeben. Ich habe das tatsächlich auch immer wieder bei den Kundgebungen erlebt oder bei den Demonstrationen. Ich muss aber einschränkend sagen, das kenne ich nicht anders. Ich arbeite lange ja schon zum Thema Rechtsextremismus, war bei vielen Nazi-Aufmärschen und. Das Neue, wenn überhaupt das Neue, ist einerseits, wie schnell man angefeindet wird und dass dort ja eigentlich keine Menschen mit einem geschlossenen rechtsextremen Weltbild auf der Straße sind, aber die sofort Lügenpresse denken, Staatspresse denken, im schlimmsten Fall auch meinen, es ist jüdische Presse und wirklich in einer Aggressivität etwas einen entgegenschlägt, von Menschen, die eigentlich aus der Mitte der Gesellschaft kommen. Wir reden hier von nicht von Personen mit einem geschlossenen rechtsextremen Weltbild. Und ich glaube, das ist die neue Qualität. Dass wirklich aus der Mitte der Gesellschaft Personen, die eigentlich in anderen gesellschaftlichen Kontexten sich auch bewegen, als beispielsweise Rechtsextremisten, da dann auf einmal wirklich sich genauso verhalten wie Rechtsextremisten.
Zum Ende des Gesprächs vielleicht noch ein Blick in die Zukunft. Also weil die Frage ist ja irgendwie, wo führt uns das hin? In einem Interview, was ich mit Ihnen gesehen habe, beschreiben Sie manche Parallelen auch zu der Zeit vor 1933, wo am Ende auch eine Minderheit gereicht hat, weil die Mitte der Gesellschaft eben nicht widersprochen hat. So eine Entwicklung ist jetzt wahrscheinlich nicht konkret übertragbar und wäre auch der Worst Case. Aber können Sie diese Richtung tatsächlich auch sehen, also ein reales Szenario mit Richtung rechts und was wäre dann zu tun? Also ich habe so das Gefühl, es wird ganz viel über die AfD und die rechte Tendenzen tatsächlich eigentlich gesprochen. Also es ist Thema, nur ob das fruchtet, ob das irgendwie seine Wirkung erzielt, ist so in meinen Augen eher die Frage.
Wir haben es ja nun gerade am Sonntag gesehen. Mhm. Also wir haben ein stabiles Wählermilieu für die AfD, obwohl sie sich, wenn man das so beschreiben möchte, immer weiter nach rechts sich positioniert hat. Das hat nicht gestört, die Wählerinnen. Das muss man ganz deutlich sagen. Man kann auch sagen, sie werden offensichtlich nicht nur aus Protest gewählt, wie immer ganz gerne schnell formuliert wird, sondern eben auch aus Überzeugung. Diese Überzeugungen zu hinterfragen, da Menschen dazu bewegen, das ist, glaube ich, ein unglaublich komplexer Prozess und auch ein langwieriger Prozess. Den Aspekt, den ich gemeint hatte, geht eigentlich einen Schritt weiter. Nämlich, dass vor Jahren ja auch schon mal diskutiert worden ist, wann gab es eigentlich so einen Tipping Point, dass es 33 dann so kam, wie es kam. Und in dem Zusammenhang, da habe ich dann auch schon vor Jahren angefangen, sonst hätte ich auch dieses Buch gar nicht so schnell schreiben können, mir alternative Milieus anzugucken. Esoterik, alternative Medizin, Tierrechtlerinnen und. Und die These, die dort mit herausgearbeitet worden ist, dort sind auch Segmente formuliert worden, gefordert worden, gelebt worden, die mit dazu geführt haben, dass es im vorpolitischen Raum eine Verschiebung nach rechts gegeben hat. Die waren nicht alle, wie gesagt, mit geschlossenen rechtsextremen Weltbildern unterwegs, aber sie haben im vorpolitischen Raum Begriffe mitgesetzt, Denkmuster mitgelegt, die dann dazu geführt haben, dass eben um 33 sozusagen die Stimmung schon viel weiter rechts war, dass dann eben die NSDAP dann dementsprechend mit Unterstützung der bürgerlichen Mitte dann an die Macht gelangen konnte. Aber der Ansatz ist gewesen, im vorpolitischen Raum hat es schon vorher die gravierenden Verschiebungen gegeben in verschiedensten gesellschaftlichen Milieus. Und das habe ich auch damit gemeint und ich befürchte auch, dass wir diese Verschiebung jetzt erleben werden. Mhm. Wir erleben schlicht und einfach, dass jetzt aus dem alternativen Milieu tatsächlich die Akzeptanz offensichtlich für rechtes Gedankengut gestiegen ist. Also wieder im vorpolitischen Raum eine Verschiebung. Und das ist, wo ich vorwarnen möchte und sagen möchte, nee, das kann man nicht unkommentiert stehen lassen. Wir müssen, wenn wir über die Gefahr von rechts reden, nicht nur auf die eindeutig rechtsextremen und die rechtspopulistischen Milieu gucken, sondern eben in die Mitte der Gesellschaft hineinschauen, welche gruppenbezogene Menschenfeindlichkeiten gibt es dort. Und die müssen wir auch kritisch hinterfragen. Und das heißt auch, dass wir uns selber kritisch hinterfragen müssen, das eigene Milieu hinterfragen müssen. Das mag man manchmal nicht so gerne. Ich erlebe das auch, wenn ich das ganz kurz noch sagen darf, dass man als Publizist, wenn man was gegen Rechtsextremismus schreibt, finden das alle in Häkchen im eigenen Milieu in Ordnung. Kritische Anmerkung zur Geschichte der Waldorfschulen, kritische Anmerkung zur Anthroposophie, da wird es dann schon ein bisschen enger.
Mhm. Da ist auf einmal dann das ganz nah. Und ich glaube, so die Gespräche, die manchmal dann auch komische Richtungen annehmen, stellen wir jetzt mit der Pandemie auch im näheren Umfeld immer wieder fest. Also dass quasi das andere, das worüber wir gerne sprechen, manchmal gar nicht so weit weg ist, sondern auch in der näheren Umgebung.
Ja, das andere können auch wir sein.
Ja, genau so. Wer mehr darüber wissen möchte, über das, was wir jetzt hier gesprochen haben und noch viel mehr, kann zum einen das Buch lesen von Andreas Speit, Verqueres Denken, gefährliche Weltbilder in alternativen Milieus, oder aber heute Abend 18 Uhr zu der Veranstaltung von MOPIT und der Landeszentrale für politische Bildung gehen, denn da wird Andreas Speit dazu sprechen, und jetzt war er hier am Telefon. Vielen Dank und eine gute Veranstaltung heute Abend.
Danke, und ich danke auch für das Gespräch.